Guten Morgen. Vor kurzem wurde ich gefragt, wie lange wünscht man denn eigentlich ein gutes neues Jahr? Und da war ich etwas unschlüssig und dann gab der Frager, beziehungsweise in diesem Fall die Fragerin selbst, die Antwort, naja, bis März wird wohl gehen. Und naja, sage ich, gibt es keine Vorschriften drüber, nicht? Also trotzdem, wir sind noch am Jahresanfang und deswegen, ja, darf ich das auch noch allen, die ich noch gar nicht persönlich wieder gesehen habe, dieses gesegnete, gute neue Jahr wünschen. Denn Weihnachten ist ja noch gar nicht so lange vorbei. Wer erinnert sich noch? Stand ein Tannenbaum hier und vielleicht zu Hause bei euch auch. Und wenn ich jetzt mal die Frage an jeden stellen könnte, mit welchen Gedanken bist du jetzt noch dabei mit Weihnachten? So mal auf einer Skala von 1 bis 10. Was würden wir sagen, wie würden wir abstimmen, wie wir den Heiligabend verbracht haben und die Weihnachtsfeiertage, wie das so gelaufen ist? Sicher käme manches Schöne zum Vorschein, dass man sagt vielleicht, ja, der Weihnachtsbaum, der war so toll und ich habe auch manche Fotos gesehen von euch hier und so, wo das richtig toll geschmückt war und die ganze Familie war vielleicht da oder ein unerwarteter Brief oder ein liebevoll überlegtes Geschenk, auch vielleicht der Besuch hier in der Gemeinde, Heiligabend, mit Krippenspiel, vieles andere mehr würde uns sicher einfallen. Aber es gäbe unter Umständen auch andere Meinungen, die vielleicht in die Richtung gehen, gut, dass das vorbei ist. Ich habe mich ziemlich einsam gefühlt. Oder der klassische Streit zu Weihnachten, der auch leicht, wenn Leute, die sich sonst nicht so oft sehen, mal irgendwie aneinander kantig geraten können. Das alles ist ja auch manchem auf den Senkel gegangen vielleicht. Oder dass jemand sagt, ja, der ganze Klimbim mit dem Lichterzauber und mit dem Ganzen, ach, das ist alles nicht meins. Weihnachten, das wir erlebt haben, jeder für sich unterschiedlich, das kann uns in ganz verschiedenen Erinnerungen bleiben. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der wir das alles so romantisch vielleicht und so idyllisch gestaltet haben, die um uns herum irgendwie verrückt spielt. Und wo alles aus den Fugen zu geraten scheint, wo das ganz heftig zugeht und es vielleicht auch mit den ganz dunklen Seiten des Lebens dann behaftet ist und wo Sorgen sind und wo bei uns, wo es dunkel ist, auch in dieser dunklen Zeit, wir versuchen gegenzuhalten und möglichst viele Lichter und Kerzen anzuzünden, um das Dunkle zu überwinden. Ja, in diese zerrissene, heillose Welt, da ist Weihnachten hinein geschehen. Damals, das war damals gar nichts Romantisches und überhaupt nichts, was wir heute draus gemacht haben, weithin, hat damit was zu tun. Das war auch eine Zeit der Besatzung und des Elends und wo Gewalt und Streit und Macht und Angst alles das Leben der Menschen durchzogen hat. Aber gerade weil das so ist, darum hat Gott einen Zeitpunkt gesetzt, wo er eingreift. Und heute Morgen wollen wir einen Blick darauf werfen, wie geht das denn eigentlich nach dem damaligen Weihnachten weiter? Was ist denn da passiert? Was geschah dann? Da wird uns von Flucht berichtet. Eine Flucht nach Ägypten. Und Jesus teilt schon in den ersten Lebenstagen damals das Schicksal von Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Und das ist ein Thema geblieben, besonders aktuell auch in unserer Zeit. Wo die Überlebenschance nur darin besteht, die Heimat zu verlassen, um überhaupt eine Perspektive zu gewinnen. Und der Gottessohn liefert sich hier schon in den ersten Lebenstagen und Wochen den Machtspielen der Menschen aus und wird verfolgt. Er kam in sein Eigentum, so heißt es, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn wir gleich unseren Text lesen, ja, aus der Bibel Matthäus 2, dann sehen wir, die Weisen aus dem Morgenland hatten Bethlehem verlassen und Jesus angebetet. Und als sie weggezogen waren, da passierte Folgendes. Ich lese uns mal diesen Text aus Matthäus 2, die Verse 13 bis 23. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er, Josef, auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich in der Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, wurde er zornig und schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel, sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt des Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazaräer heißen. Gott kommt mit allen Situationen auf dieser Welt und im ganzen Universum zurecht. Das ist doch erstmal eine schöne Einsicht, ne? Er steht drüber. Er kennt alle Probleme und er hat und behält auch alles unter Kontrolle. Super. Ja, in Bethlehem, da geht's gar nicht idyllisch weiter, nicht? So schnell ändern sich die Zeiten. Der Engel, der gerufen hat, Ehre sei Gott in der Höhe. Und alles das, was wir über Weihnachten so gehört haben, das ist nicht mehr. Die Hirten sind wieder unterwegs und gehen ihrer Arbeit nach. Und das alles schlägt um in eine grausame Verfolgung. Es beginnt ein Horrortrip. Eine Flucht, Mord und Leben in einem bis dahin noch unbekannten Land. Der Weihnachtsfriede, von dem die Engel ihn verkündet hatten, von dem ist hier im Moment gar nichts zu beobachten. Das sehen wir gar nicht. Das ist ein ganz aufrüttelnder Traum. Wenn wir uns das mal vorstellen, kommende Nacht kommt ein Engel zu dir und sagt, steh auf, unverzüglich Abmarsch. Dann würden wir uns erstmal ein bisschen beraten, ne? Untereinander. Was sollen wir nun damit anfangen? Höre ich Gespenster? Bin ich irgendwie noch ganz dicht im Kopf? Was ist hier los? Ein Traum, ein aufrüttelnder Traum. Ein Engel erscheint dem Josef und fordert ihn auf, steh auf und mach dich in 8 Wochen auf den Weg. Nee, sofort! Ja, manchmal kommt es darauf an, das, was Gott will, dass wir es sofort tun. Unverzüglich, alles liegen und stehen lassen. Überhaupt, vielleicht hat sich mancher schon mal gefragt, wenn es mir so ginge, dass plötzlich hier Raketen von Putin oder von sonst wem landen, was mache ich dann? Wie reagiere ich darauf? Hat vielleicht schon einen Notfallkoffer gepackt, wie manche ihn für starke Gewitter als Vorsorge gepackt haben. Steh auf! Also dieser Befehl, steh auf, der ist bei Gott irgendwie beliebt. Auch bei Abraham lesen wir das zum Beispiel. Mache dich auf den Weg, los, ab! Gott ist ein Gott, der uns im Zweifel auch in Bewegung setzt. Manchmal lässt er einen auch schlafen, so wie bei Elia, ne? Der wachte auf damals, wenn wir die Geschichte nachlesen. Und dann sagt der Engel, iss und trink und nun schlaf weiter. Manchmal ist Gottes Therapie auch ganz anders. Aber hier, steh auf. Mach dich auf den Weg. Ja, das ist mit der Familie, mit einem Säugling. Aber Gott begründet das dann auch durch den Engel, indem er sagt, die Mörder des Herodes sind schon unterwegs. Mach, dass du wegkommst, aber Tempo. Und dann hatte Josef gar keinen Zweifel daran, dass der Traum von Gott ist. Das ging ihm so durch und durch. Und wenn Gott uns was sagen will, dann kann er das in einem Traum sagen, natürlich. Aber wir sollten auch eine gewisse Weisheit, sage ich mal, behalten bei Traumerlebnissen. Du kannst auch übel träumen, weil du am Abend zu spät 4 Schmalzbrote gegessen hast oder zu viel Bratkartoffeln mit Sülze. Das kann dir auch Träume bereiten. Aber Träume von Gott, ich bin überzeugt, die greifen richtig an. Und da weiß man das dann, dass Gott auf diese Weise geredet hat. Ein Zeichen von Gott. Und noch in der Nacht weckt er seine Maria. Rafft die Habseligkeiten zusammen, die hatten ja nicht viel mitgenommen nach Bethlehem, und macht sich auf den Weg nach Ägypten. Nur weg, so schnell und weit sie können. Das Ganze ist sicher keine einfache Flucht mit einem Neugeborenen, das gestillt werden muss, und einer jungen Frau kurz nach der Geburt. Das waren denkbar ungünstige Umstände. Das ist doch klar. auf der Flucht. Ja, aus dieser Begebenheit könnte man als guter Drehbuchschreiber oder Regisseur auch einen Film gut machen, ne? Was da so abgegangen ist, das ist schon heftig. Ja, Josef, der sonst in der Bibel ja irgendwie so ein bisschen eine Randfigur bleibt, der wird zu einem mutigen Helden im Grunde genommen. Keiner weiß, ob sie alle drei die Flucht nach Ägypten überstehen. Das ist bei einer Flucht halt so, die so unter dramatischen Umständen verläuft. Und eigentlich sind wir hier ja ganz aktuell in dem, was um uns herum passiert. Ich denke, keiner will gerne, wenn hier eine Bedrohung wäre, von uns das Land verlassen und nur mit dem Köfferchen in der Hand und alles zurücklassen. Das möchte keiner von uns. Und ich denke auch, all die Millionen und Millionen Flüchtlinge, die auf dieser Welt unterwegs sind, die wollen das alle nicht gerne machen. Und selbst denke ich, bei denen, die sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge sind, ist das auch kein Vergnügen. Und wie viele sind schon ertrunken und anders zu Tode gekommen? Flucht ist etwas total Chaotisches und etwas, das von dem, der es nie erlebt hat, gar nicht so richtig nachvollzogen werden kann. Und wir sollten darüber nachdenken, wenn wir heute über all diese Ereignisse, die um uns herum geschehen, passieren und wie wir das bewerten und wie wir das sehen. Ich versuche mir für mich immer klar zu machen, wenn ich fliehen müsste, wie froh wäre ich, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich ein paar freundliche und hilfsbereite Leute finde. Wie froh. Sie sind unterwegs. Was kann passieren? Die Soldaten des Herodes stehen quasi vor der Tür. Da braucht man auch nicht zu diskutieren, wenn das so ist. Das geht ruckzuck. Und dann hat man sein Leben ausgehaucht. Diese Soldaten des Herodes kennen weder Skrupel noch Erbarmen. Schließlich hat er drei seiner eigenen Söhne umbringen lassen, weil er fürchtete, sie würden ihm die Macht streitig machen. Das war ein Herrscher, dessen Hände voller Blut waren. Und dann setzt Josef alles auf eine Karte. In Bethlehem lauert der Tod, in Ägypten gibt es wenigstens eine Chance auf Zukunft. Kaum ist Jesus geboren, beginnt diese Verfolgung. Die blutrünstige Macht des Herrschers. Das war ein Mann, der vor nichts zurückschreckte. Ihr Lieben, der römische Kaiser Augustus redete und witzelte ein bisschen über diesen Herodes, indem er sagte, lieber ein Schwein sein des Herodes als sein Sohn. Das sagt doch wohl viel, nicht? Das sagt doch wohl viel. Als Schwein wäre man vor seinem Zugriff wenigstens irgendwie sicher. Jedenfalls wäre man nicht das erklärte Kriegsziel. Juden rühmen ja nun keine Schweine. Sie gelten als unrein. Aber das, was hier der Augustus gesagt hat über ihn, das sagt eigentlich schon wirklich alles. An Herodes können wir ablesen, was sich in dieser Welt immer wieder ereignet. wo Macht um ihrer selber Willen gesucht wird, haben Gewalt und Terror Einzug. Und wir hören ja täglich in den Nachrichten und unsere Ohren sind schon ein bisschen stumpf geworden vielleicht. Und man kann es eigentlich kaum noch raffen und ertragen. Ich weiß noch, damals, mag 20 Jahre her sein, wenn immer in den Nachrichten kam, sie begannen immer mit der Ortsangabe, Sarajevo. Ach, immer noch. Ja, was da alles an Leid und Unglück geschieht. Menschen werden die Opfer politischer Macht, die sich selbst für göttlich erklärt, halbwegs jedenfalls. Und es werden totalitäre Ansprüche erhoben, die Gott allein gebühren. So schlimm läuft's hier in dieser dunklen, finsteren Welt. Und wenn wir an IS denken und an das alles, was da in den letzten 10, 20 Jahren passiert ist, oder auch, wie Menschen eingekerkert werden, oder, ja, Gela hat mir noch gesagt, werde nicht politisch. Aber die aktuellen Beispiele sind ja nun eben so, dass hier Erdogan und Putin und auch die amerikanische Administration und die Drohnen über die Länder und Städte fliegen, ja. Und jetzt in Gaza sogenannte Kollateralschäden. Ja. Puh. Kürzlich habe ich mit jemand gesprochen, weiß nicht mehr wem. Da sagten wir noch ja und stimmten überein. Wir sind von dieser Welt oder in dieser Welt, so rum. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das ist auch eine Perspektive. Also die drei beißen sich durch und sie kommen dann auch schließlich in Ägypten an. Es werden uns ja in der Bibel viele Fluchtgeschichten erzählt, wo auch hier Josef und seine Brüder geflohen sind aus der Dürre. Sie hatten nichts mehr zu essen. Sie waren dann in Ägypten, da waren auch schon Wirtschaftsflüchtlinge, ne? Und ja, die Hugenotten, die vertrieben wurden. Und wer um seines Glaubens willen schon alle gelitten hat. Und wenn Ende dieses Monats am 28. hier der Open Doors Gottesdienst ist, da bekommen wir ganz aktuell viele Dinge vor Augen gehalten, die heute aktuell passieren. Ja, wir leben hier auf einer Insel im Grunde genommen, so weltweit betrachtet, auf einer Insel, die eigentlich, ja, aber trotzdem auf, bildlich gesprochen, auf dünnem Eis sich alle bewegen. Politisch gesehen, menschlich, weltlich gesehen. Bei Gott ist alles klar. Also lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen, wir wollen uns auch nicht fürchten. Und wir wissen, wir haben einen Herrn, der für die Seinen sorgt und sich um sie kümmert. Nicht? Also Fluchtgeschichten finden wir in der Bibel auch manche. Und das Besondere eigentlich hier ist, Gott selbst, Jesus eben, flieht. Ist absurd und paradox. Gott flieht vor seinen Geschöpfen. Er macht sich so klein, so verletzlich und in einer Weise als kleines Kind ist ein Geheimnis, was wir hier vor Augen sehen. Was hier passiert, das Wesen Gottes wird uns irgendwie nahegebracht in all diesen Ereignissen. Der Retter und Erlöser der Welt kommt als kleines und hilfloses Kind auf die Welt. Der heilige, über alles erhabene Gott verlässt seine Position. Er kommt schutzlos in diese arme, elende und tödliche Menschenwelt, mitten hinein in den Alltag der Menschen mit ihren Ängsten, Freuden, Hunger und Mühsal. Und die Menschen, die ihren ganz normalen Berufen nachgehen und die manchmal und oft eigentlich ums Überleben kämpfen müssen, kommt unter diese mordenden Soldaten des Herodes und er entkommt als kleines Jesuskind. Aber als Herodes gestorben ist. Siehst du, das ist eben der Unterschied, nicht? Als er gestorben ist, da kehren sie in ihre Heimat zurück. Ach, ihr Lieben, weshalb sich Gott in Jesus Christus uns Menschen derartig ohne Absicherung ausgeliefert hat, das bleibt ein Geheimnis. Das war sein freier Ratschluss. Das wollte er so, das hatte er beschlossen. Aber in den Jahren seines Lebens auf der Erde wird es immer wieder deutlich, er fühlte sich gerade diesen Menschen verbunden, die auch so hilflos ausgeliefert verfolgt sind. Nämlich den Kindern, die vielleicht von ihren Eltern nicht ernst genommen werden, den Aussätzigen, denen man vorgeworfen hat, sie wären selbst schuld an ihrem Schicksal. Ja, du glaubst nur nicht richtig, nicht? Oder du hast gesündigt, oder welche Anklagen alle so manchmal an Menschen und auch an Gläubige gerichtet werden. Jesus hielt sich zu den Zöllnern, zum Ärgernis seiner Jünger und sagt, du gehst ja mit Sündern um, das geht doch nicht. Und gerade wegen der Sünder und wegen der Verlorenen ist Jesus gekommen, gerade für sie. Und wir sollten es uns vor Augen halten, auch in einer Gerichtsrede, die in der Bibel uns berichtet wird, da sagt Jesus einmal, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Und ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, ich sagte, es ist so paradox. Der Gott, der alles geschaffen hat, der alles ins Leben gerufen hat, der alles in seiner Schöpferhand kreiert hat, auf der Flucht. Fass es, wer es fassen kann. Das ist wirklich ein Bericht der Bibel, der ja beim genaueren Hingucken uns vielleicht manche Fragen aufgibt sogar. Ich möchte es versuchen, mit den Gedanken des Apostels Paulus zu beantworten. Er hat einen Philipperbrief geschrieben und der zeigt uns nochmal hier Antworten auf. Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zunge bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, letztlich steckt hinter dem Kommen Jesu in diese Welt die Retterliebe Gottes, die Zuwendung Gottes. Und da hat Gott einen Weg ersehen, wie wir, die wir seit Adam und Eva alle unter der Sünde und Schuld geboren sind, wie wir aus der Falle wieder rauskommen können. Pascal, wir brauchen ein Ticket in den Himmel, ne? Ich weiß noch, als wir vor langen Jahren mal darüber geredet haben, da war das unser Stichwort in dem Gespräch mit Pascal. Ich habe ihn gefragt, da vorne irgendwo war das. Sag mal, Pascal, weißt du, dass du ein Ticket in den Himmel hast? Nee, nicht so richtig. Du brauchst ein Ticket für den Himmel. Und Jesus ist der, der uns dieses Ticket vermittelt, von dem wir das erhalten können, indem wir unser Leben ihm ausliefern und indem wir ihm, der sich unter uns gestellt hat, was er alles durchgemacht hat, dagegen haben wir doch ein Luxusleben. Aber die Schuld, die uns anklebt, die sogenannte Erbschuld, die, davon müssen wir frei werden. Und dann wissen wir, wer von Neuem geboren ist, der ist im Himmel willkommen. Der hat das Ticket für den Himmel. Das ist doch so super. Also Jesus kam, erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, das alles ist ein Geheimnis eigentlich, ein Geheimnis Gottes. Und wenn der Geist Gottes uns das nicht so richtig aufschließt, dann stehen wir ein bisschen ratlos davor, wie ein Ochs vorm Scheunentor. Aber werden wir wie die Kinder und einfach sagen, wenn das so geschrieben steht, dann ist das so. Und dann mache ich das jetzt auch. Und so finden wir Zugang. Manche fragen sich vielleicht, was soll man von einem Jesus halten, der ohnmächtig und schwach ist? Kann der uns wirklich helfen? Nee, der ist nicht generell schwach. Im Gegenteil, er sagt sogar mal, mir ist alle Gewalt gegeben. Und zwar im Himmel und auf der Erde. Aber er verzichtet darauf. Gott hätte ja eine Corona-Pandemie bei Herodes ausbrechen lassen können. Und alle wären sie gestorben wie die Fliegen und weg ist alles. Problem erledigt, ne? Ja, war nicht. Nein. Jesus flieht. Also grundsätzlich auch nochmal so nebenbei. Christen müssen auch nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Manchmal ist es auch besser zu fliehen. Wir müssen da ein feines Ohr haben, auch nicht an der falschen Stelle mutig sein, sondern auf Gott hören und das tun, was er sagt. Also, Jesus Christus hatte alles eigentlich. Von Ewigkeit her geliebt, in eins in der vollkommenen Liebe mit dem himmlischen Vater, die ewige Vollkommenheit in allem, bevor er auf die Welt kam, aber auch hinterher noch. Und er gibt seine Göttlichkeit auf und damit alles, was er hatte und alles, was wir uns ersehnen können an Friede, Liebe, Freude und so weiter, das hat er gehabt. Bei Gott und noch viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und er gibt es auf, verzichtet auf alle Vorrechte, auf alles, was er bei Gott gehabt hat, und wird ein Mensch wie wir, wie du und ich. Inklusive aller Verletzlichkeit, der Möglichkeit, Leiden und Enttäuschungen ertragen zu müssen. Das hat er nicht als göttliches Wesen hier auf der Erde, wie auf einem Spaziergang, der ein bisschen ungemütlich ist, erledigt, sondern er erleidet es wie ein Mensch mit Anfechtung, Angst, Schmerzen und Schwäche. Ganz menschlich. Wahrer Mensch und trotzdem wahrer Gott. Ein Geheimnis, das sich der Logik total entzieht. Der Weg Jesu geht weiter. Er opfert nicht nur seine Gottheit, er opfert auch sein menschliches Leben. Das, was wir in der Lebensgeschichte Jesu dann weiter sehen, er unterwirft sich der Vergänglichkeit. Und in diesen vergänglichen Umständen freiwillig unterwirft er sich Ungerechtigkeit, der Sünde, lässt sich verspotten, quälen, demütigen. Und dann hängt er am Kreuz. Und das, was als große Niederlage erscheint, das ist doch für die, die es richtig verstehen und denen es erleuchtet wird, der größte Sieg aller Zeiten. Und ein unbändiges Anliegen. Er ist gekommen, um dich und mich zu retten. Neben vielen anderen auch. Aber wir eben auch. Gott kennt unseren Namen. Er weiß, wie du heißt. Ja, und wo du wohnst. Und was alles los ist in deinem Leben. Und wann du geboren bist, und er weiß auch schon, wann dein Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht. Ja. Was wollen wir eigentlich mehr? Eine andere Sicherheit als im Glauben und im Vertrauen auf Jesus, die finden wir einfach nicht. Staunend steht man davor und man kann sich nur in diese Tatsachen und Wahrheiten hineinfallen lassen. Und aller Zweifel und aller Unglaube ist eigentlich nicht angebracht. Völlig unverständlich, wenn man sieht, was an biblischen Tatsachen uns berichtet wird. Also Paulus führt diese Gedanken dann zu Ende mit den Worten: Folge ihm nach. Und mit der Aufforderung: Tu seinen Willen. Glaube an Jesus Christus. Und jeder, der glaubt von Herzen, der wird errettet werden. So ist das. Und ich frage dich, nenne mir einen einzigen Grund, warum man Jesus nicht vertrauen sollte. Wenn du einen Grund hast, dann mach mich schlau. Wenn es dafür einen Grund gibt, Jesus nicht zu vertrauen. Aber wenn das so ist, dann bleibt ja nur im Umkehrschluss: Vertraue ihm von ganzem Herzen. Ach ja, das war sogar keine weihnachtliche Geschichte, ne? Aber Bibel bleibt Bibel, ne? Und wenn wir die Weihnachten ist vorbei, ja. Schöne Grüße in der Realität und Gegenwart. Und vielleicht ist der eine oder andere Aspekt uns hier lebendig geworden, worin auch er immer bestehen mag. Gott segne uns alle, segne euch alle reichlich und schenke uns, ja, dass wir es richtig schnallen. Ach, und ihr wisst ja, ich sage seit einiger Zeit am Ende einer Predigt nicht mehr das sehr fromme Amen, sondern, was sage ich, Björn?
Mach was draus.
Mach was draus, ne? Ja. Okay, Gott segne uns.